Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad, Folge 129. Am Mikrofon im schönen Lindau am Bodensee, der liebe Chris, guten Abend.
Hi, und im weniger schönen Köln, der Christian.
Also, du bist ja nur neidisch, weil wir haben hier...
Ja, ihr seid näher an Holland.
ja. Ja, okay, das ist jetzt deinem Drogenkonsum geschuldet, dass du näher zur Kiffe bist. Ja, das stimmt, aber nee, ansonsten. Na, ich würde ja auch gerne mal da unten wohnen, wo du wohnst. Also so irgendwann mal kann ich mir das durchaus vorstellen, dass ich da auch mal.
Neben meinem Arbeitsplatz gibt es eine Seniorenresidenz. Das könnte ja was für dich sein.
charmant, der Herr. Charmant. Meinst du, weil ich so aussehe oder weil ich so beweglich bin?
Das lasse ich jetzt mal offen.
ja, dass die Seniorenresidenz direkt neben deiner Arbeitsstelle ist, das sollte dir zu denken geben.
Da gibt es dann ab und zu gibt's dann auch den Singkreis. Also wenn man da ab und zu mal im Gebäude vorbeiläuft, dann singen da die älteren Herrschaften. Könnte ich mir dich sehr gut drin vorstellen.
Was singen die denn so?
Ja, also die moderne Lieder sind es jetzt nicht. Das geht dann eher vielleicht in so Fuchs, du hast die ganz gestohlen oder Bruder Jakob Richtung. Ah. Aber ich glaube, da könntest du dir zumindest den Text merken.
Ja, vielleicht gibt es da auch schon den Abgesang auf Marcel Kittel, um den ersten Bogen zu spannen. Sehr, sehr grandios. Legen wir mal los, weil du hast viel mehr Ahnung. Ich sag ja, dass ich im Moment nicht so viel mitkriege und deswegen die Sendung auch gerne benutze, dafür von dir über Sachen informiert zu werden, die ich noch nicht mitbekommen habe. Erster Tagesordnungspunkt hattest du sozusagen vorgeschlagen, Transfers. Ich sag mal, was ich an Transfers bisher mitbekommen habe. Ich habe natürlich den großen Transfer mitbekommen, den wir, meine ich, sogar schon mal angesprochen haben oder angedeutet haben. Richie Porte geht von Team Sky zu Team BMC. Und haben uns damals schon gefragt, was soll das?
Ja, es ist jetzt irgendwie nicht so ganz verständlich. Also er hat ja gemeint, ja, das Team BMC, das hätte immer noch so eine australische Note, damals bedingt durch Cadel Evans. Gut, jetzt gibt es da noch einen Rowan Dennis. Ja, ob das jetzt wirklich so das australische Vorzeigeteam ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Da ist dann doch vielleicht auch eher das australische Team Orica Greenwich da vielleicht die erste Wahl.
Hätte ich ihn auch eher vermutet dann, ne? Also wenn man gesagt hätte, wo packt man ihn hin, dass er da landet?
Ja, und ich glaube beim Orica Greenwich Team, da hätte er auch von den ganzen Qualitäten recht gut dazu gepasst. Auch ein Team, das sehr, sehr viel Wert aufs Mannschaftszeitfahren legt. Ja, mit zwei ganz klasse Nachwuchsfahrern, mit den Yates-Brüdern, die ja vielleicht noch so ein bisschen denen noch was hätte zeigen können. Beim Team BMC fragt man sich da jetzt schon, okay, was ist da jetzt wirklich der Fortschritt für ihn? So bei den kleinen, einwöchigen Rundfahrten, da konnte er jetzt eigentlich auch beim Team Sky eigentlich immer so auf eigene Kappe fahren. Also sei das jetzt Paris-Nizza oder jetzt Katalonien-Rundfahrt, auch mal eine Tour Down Under, da war er ja oftmals der Kapitän. Mhm. Bei der Tour de France, ja, oder auch bei dreiwöchigen Rundfahrten hat er jetzt in den letzten Jahren immer gezeigt, okay, da fehlt's dann doch. Also da hat er jetzt nicht so die Ausdauer oder die Regeneration, um wirklich 3 Wochen da Topleistung zu bringen. Und beim Team BMC gibt's ja jetzt auch schon einen Teamkapitän mit TJ van Garderen, der einiges jünger ist und den man wahrscheinlich auch einen Ticken stärker einschätzen kann bei einer 3-wöchigen Rundfahrt. Also fragt man sich schon, was da jetzt wirklich der Grund war. Ich weiß nicht, ob's Geld war. Ich kann mir vorstellen, bei Sky hat er auch nicht so schlecht verdient.
Ich glaube, Sky zahlt grundsätzlich nicht die schlechtesten Gehälter. Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, weil er muss ja, ich finde, er hätte aus dieser Saison zumindest für sich so ein bisschen das Fazit ziehen können, okay, Kapitän 3 Wochen wird schwierig. Wenn überhaupt, dann vielleicht aus der Situation heraus mal einspringen, so wie es letztes Jahr, ne? Also letztes Jahr, wo er ohne Druck in die Tour reingegangen ist, das wäre vielleicht so eine Situation gewesen, die ich ihm noch eher zugetraut hätte, so in der Rückschau, als jetzt als alleiniger Kapitän irgendwo an den Start zu gehen. Ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass er sich ich weiß nicht, ob er sich einen Gefallen damit getan hat. Vielleicht werden wir auch alle eines Besseren belehrt. Aber ja, warten wir mal ab. Also jetzt gilt's auch abzuliefern, ne? Also wenn er sich bisher immer so ein bisschen gemeldet hat, so nach dem Motto, okay, ich möchte, im Schutzmantel des Teams Sky, okay, aber jetzt mit dem Wechsel, dann muss er auch, bringt auch eine gewisse Verantwortung mit, finde ich. Team Sky hat aber auch dann, also sie haben ja mehr als gut nachgekauft, ne? Wie es ihre Art ist.
Ja, so richtig fix weiß ich nicht, ob da wirklich schon was ist, aber wenn man allein die Namen man liest, die da wieder gehandelt werden, muss man sich schon fragen, okay, wo soll das jetzt in Zukunft dann überhaupt noch hinführen? Also Team Sky bei der Tour jetzt schon mit einer ganz, ganz starken Vorstellung, mit gleich mehreren Fahrern, die am Berg mit den Besten mithalten konnten, beziehungsweise die Besten waren. Ja, dann gibt es da jetzt Interesse, zumindest, ich weiß nicht, ob was unterschrieben ist, an Mikel Landa, der einen ganz starken Giro gefahren ist, da aus meiner Sicht sogar der beste Fahrer war, der natürlich da beim Team Sky wahrscheinlich dann auch einer von vielen sein wird. Ja, und was man dann darüber hinaus noch erfährt, ist, dass Team Sky wohl einer ganzen Reihe von spanischen Fahrern aus dem Team Movistar dran ist. Also da gibt es zumindest Interesse an den Izagirre-Brüdern, an Benjamin Chausti, ihres Zeichens alle Basken, genau wie Mikel Landa. Also Mikel Landa hat ja auch ein Angebot von Movistar vorliegen. Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt schon langsam im Bereich ist, dass man sagt, okay, das Team Sky hat da vielleicht jetzt auf Deutschland bezogen fast so eine Stellung erreicht, wie es der FC Bayern vielleicht im Fußball hat, dass man
einfach gedacht,
okay, pass auf, da ist vielleicht eine Konkurrenzmannschaft da. Wir schauen jetzt mal zum einen, dass wir sie vielleicht direkt schwächen, indem wir 1, 2, 3 Helfer von ihnen da abwerben, und zum anderen, indem wir einfach Fahrer, die an denen sie Interesse haben, da auch ganz klar zeigen, okay, da bieten wir mit und da überbieten wir es vielleicht. Mhm. Also
das war ja auch so ein bisschen so, was in den letzten Wochen durchs Internet schwappte, eine Kritik von Tinkoff, dass er gesagt hat, dass sozusagen von ihm Forderungen laut wurden, die das Ganze so ein bisschen Richtung amerikanisches Profisportsystem gedrängt haben, wo gesagt haben, es muss hier ein Ausgleich stattfinden. Also es kann nicht sein, dass ein Team mit solchen Sponsorenkraft und finanziellen Mitteln den Markt leer kauft und so alle anderen schwächt und nur noch alles alles gewinnt, ne? Und das System aus den amerikanischen Profiligen, dass halt irgendwie ein Ausgleich geschaffen wird, dass zum Beispiel bei neuen Talenten die schwächeren Teams den First Pick bekommen und so weiter, dass man so in diese Richtung vielleicht denken sollte.
Ja,
das ist aber auch so eine Sache, also auch in diesen amerikanischen Profiligen, ne? Sei es beim Football, Basketball und so, beim anderen kenne ich mich nicht so aus. Da muss man halt auch sagen, es hat beides sein Für und Wider. Ne? Also so eine Leistung, ich habe vom Fußball nicht allzu viel Ahnung zu geben lassen, aber Bayern München hat sich diesen Status ja auch über einen langen Zeitraum erspielt, ne? Und haben solide gewirtschaftet und sind nicht ohne Grund da, wo sie sind. Ne? Vielleicht auch durch Sponsoring großer Firmen, aber es hat auch seinen Grund, dass sie vernünftig gearbeitet haben und da jetzt sind. Und
also ich glaube, da so ein Ding ist wie so, du meinst, glaube ich, das Draft-System.
Sowohl das Draft-System als auch dass finanzielle Ausschüttungen von Fernsehgeldern ein bisschen daran gekoppelt sind, wo man steht, dass halt die schwächeren Teams mehr Unterstützung bekommen.
Ja, gut, jetzt muss man sagen, bei so ein Draft-System wird im Radsport ganz klar wird nicht funktionieren, weil du hast jetzt nicht wie bei der NBA eine Liga, die in einem Land quasi, oder gut, Teile von Kanada oder einige kanadische Teams sind damit dabei, aber ja, stell dir mal vor, da gibt's jetzt so einen kleinen Italiener, der mag seine Mama noch ganz stark, und dann sagt Orica Green Edge, den hätten wir jetzt gerne. Also
Es geht nach Oleg Tinkoff, und das erste Mal, dass ich ihn für jemanden habe, der zumindest in eine vernünftige Richtung denkt. Es geht ihm, glaube ich, mehr darum, ein Ausgleichssystem zu schaffen. Ja, man könnte sich das ja auch überlegen, dass man vielleicht alle Gelder von allen Sponsoren sozusagen in einen Topf wirft und es dann nach einem bestimmten Schlüssel verteilt, oder dass ein Team wie Sky mit einem Budget von X Millionen zumindestens dem schlechtesten Team etwas Unterstützung angedeihen lässt und so ein Ausleihsystem von Fahrern etablieren würde, oder. Ich meine, man muss ja vielleicht auch mal so ein bisschen in andere Richtungen denken. Es gibt ja die verrücktesten Sachen.
Wenn ich da jetzt Sponsor wäre, dann würde ich sagen, hey, pass auf, dann steige ich aus oder ich investiere nicht mehr so viel, weil dann investiere ich weniger, aber profitiere davon, dass andere meine Schwäche ausgleichen, und dann, wo ist dann der Anreiz quasi?
Es geht mir lediglich darum, ein Ausgleichssystem zu schaffen, wie auch immer, Fernsehgelder, ne? Also dass die Fernsehgelder unterschiedlich ausgeschüttet werden, ne? Also die es ja gibt, oder dass die Veranstalter ihre Antrittsgelder unterschiedlich ausschütten. irgendwo, ne, also angenommen jetzt, Sky wird keine Antrittsgelder mehr irgendwo kriegen bei allen möglichen Rennen, sondern nur noch die schwächeren Teams. Wird Sky sich vielleicht auch überlegen, überall anzutreten, klar. Aber sie müssen ihren Sponsor ja auch irgendwie präsentieren. Also, ne, also ich.
Es gibt Rennen, da wird nur wegen dem Antrittsgeld gefahren. Nimm dir beispielsweise mal eine Dubai-Tour, da hat jetzt nicht unbedingt jeder Bock genau. drauf. Und dann kriegt dann halt Team Sky, wenn jetzt keine Antrittsprämie mehr kriegen, fahren sie dort nicht. Ja. Das kann ja nicht das Ziel des Systems sein, dass die besten Fahrer da nicht starten. Das soll doch eher das Ziel sein, dass die besten Fahrer bei möglichst vielen Rennen am Start sind.
Ja, klar. Ich sag ja nicht, dass das System ist, was ich jetzt haben möchte. Ne? Ich weiß nur nicht, ob das System, so wie es jetzt im Moment ist, nicht dazu führt, dass es am Ende des Tages vielleicht 1, 2, 3 Teams gibt, möglicherweise auch nur eins, was die finanziellen Möglichkeiten hat, alles wegzukaufen. Ne, stell dir vor, Team Sky sagt jetzt nächstes Jahr, okay, wir verdoppeln das Budget, ihr kauft jetzt alles. Das ist ja auch ein Punkt, wo man als Fan nicht hin möchte.
Ja, natürlich nicht. Klar kann man jetzt auch wieder sagen, okay, gut, macht da wirklich jeder Fahrer mit? Klar, Geld ist ein großer Anreiz. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Fahrer dann dennoch sagen würde, hey, bevor ich da jetzt 5 Millionen verdienen, irgendwo anders 4 Millionen, dann schaue ich lieber, dass ich doch Erfolge für mich rausfahren kann, weil das ist ja dann auch das Nachhaltige, wenn man als Sportler sehr erfolgreich war, fällt es ja auch ein bisschen leichter im Nachgang der Karriere, da auch mal Erfolgejobs zu haben oder da halt auch noch von seinem Marktwert als Werbefigur einfach zu profitieren.
Ich weiß nur nicht, ehrlich gesagt, ob viele das so weit denken. Ich würde mir wünschen, dass viele Berater haben, die ihnen die Ratschläge in der Hinsicht geben, aber ob das so ist, das mag ich mal einfach so dahingestellt sehen. Aber ich finde gut, dass zumindest über sowas mal laut nachgedacht wird. Also es schadet zumindest keinem, dass über so, ja, vielleicht eine Vereinheitlichung oder vielleicht muss man auch dieses Transfersystem mal in irgendeiner Form überdenken. Ne, dass vielleicht, ich weiß nicht, jedes Team nur eine bestimmte Anzahl von X Fahrern pro Jahr verpflichten darf, ne, und im Gegenzug genauso viele Fahrer abgeben muss.
Ja, aber das gibt es ja. Es gibt ja eine Höchstgrenze an Fahrern, die man in seinem Team haben darf. Und darüber hinaus geht nichts. Und wenn ich jetzt 3 Fahrer holen will dazu, dann muss ich auch sicherstellen, wenn ich nicht noch Kaderplätze habe, dass dann Leute das Team verlassen. Also ist ja ganz klar geregelt. Okay. Übrigens nicht nur in der World Tour, sondern auch in der Pro Conti Liga und dann darunter sogar noch im Kontinentalbereich. Also es ist sogar Mindestgehälter. Das ist alles geregelt. Also man weiß ganz genau, wenn ich jetzt in einem Pro Conti Team fahre, darf ich glaube, es sind 25 Fahrer, glaube ich, die da maximal im Team sein dürfen. Im Kontinentalbereich sind es, glaube ich, so maximal 16 oder sowas in der Größenordnung. Und das Mindestgehalt steigert sich auch je nach Eingruppierung. Also wenn du jetzt ein Pro-Conti-Team fährst, hast du einen etwas höheren Grundsatz als in einem Kontinental-Team. Unter anderem habe ich auch bei der Bayern-Rundfahrt ein bisschen rausgehört, dass wohl unter anderem so dieser Mindestlohn ein Stück weit als auch dazu beitragen kann, dass manche Teams den Schritt in den Pro-Kontinental-Bereich nicht wagen oder erst später wagen, wenn da die finanziellen Voraussetzungen ein Stück weit besser sind, weil wenn man da eine gewisse Anzahl an Fahrern hat, dann wird's auch ganz schnell dann relativ teuer, auch wenn die jetzt nicht die Welt verdienen.
Ja, also das, deswegen, man weiß es nicht genau. Ich finde, ich habe von Tinkoff selten was Kluges gehört und das gehörte zu jetzt zu den Sachen, dass man vielleicht dieses Transfersystem mal angehen sollte und drüber nachdenkt. Ne? Vielleicht gibt's auch Gehaltsdeckelungen oder ich hab keine Ahnung. Oder eine Budgetdeckelung, ne? Dass ein bestimmtes Team nur Budget X für Fahrer ausgeben darf. Also nicht nur ein Mindestbudget, sondern auch ein Höchstbudget. Gibt es, glaube ich, in den amerikanischen Ligen auch. Nur, dass man sagt, okay, ihr habt nur, keine Ahnung, wenn es jetzt 20 Fahrer sind, ihr dürft nur, weiß der Geier, pro Jahr 10 Millionen ausgeben. Ne? Oder, keine Ahnung, Summe X. Ja, also das ist ja alles rein spekulativ.
Ja. Gut, weiter, also aus dem Chat kam auch schon der Hinweis, ja.
Kwiatkowski auch.
Kwiatkowski auch bei Sky im Gespräch, natürlich wäre dann auch ein weiterer Großverdiener. Das hat sich so in der zweiten Jahreshälfte schon ein Stück weit so angedeutet, dass das Team Omega Pharma Quickstep und Kwiatkowski jetzt nicht mehr so wirklich an einem Strang ziehen. Also er hat da doch bei der Tour, wenn man das mit den vergangenen Jahren vergleicht, deutlich mehr Helferdienste leisten müssen und es wurden nicht wieder viel für ihn gefahren. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das auch mit der Tatsache zusammenhängt, dass er da seine Zukunft woanders sieht. Bei Omega Pharma Quickstep sieht man da vielleicht wohl eher die größeren Chancen oder das größere Potenzial bei Julien Alaphilippe, der ja auch bei den Eintagesklassikern dieses Jahr richtig starke Frühjahrssaison gefahren ist, mit zweiten Plätzen beim Flash Wallon und Lüttich-Bastogne-Lüttich und das bei seiner ersten richtigen Klassikersaison. Also da ist ein Potenzial da. Man muss jetzt natürlich gucken, in welche Richtung sich das Team dann entwickelt. Wenn ein Kwiatkowski jetzt das Team verlässt, ein Rigoberto Urán, da ist noch nicht sicher, wo er vielleicht nächstes Jahr fährt, da wird auch gemunkelt. Das sind natürlich schon zwei große Namen, die dann Quickstep jetzt auch verlieren würde. Ne? Mhm.
Zumindest können sie aber, glaube ich, noch auf Cavendish für nächstes Jahr hoffen. Und,
ja, gut, da gibt's auch das ein oder andere Gerücht. Da hat unter anderem sich auch MTN Kubeka schon eingeschalten. Jetzt ist natürlich da auch die Frage, inwieweit man da voll hinter Mark Cavendish noch steht. Man ist mit Sicherheit ein Stück weit unzufrieden über seine Leistung und die Erfolge der letzten Jahre. Also da hat er doch einiges liegen lassen, hat ja die Rolle des Nummer 1 Sprinters zumindest in den letzten zwei Jahren an Marcel Kittel ganz klar verloren. Und dann hätte man jetzt da vielleicht denken können, gut, Kittel ist dieses Jahr nicht dabei, jetzt könnte wieder die Stunde von Mark Cavendish schlagen.
Aber der Gorilla war da.
Da war der Gorilla da und er hat das eine oder andere Shit-Race vor Cavendish gewonnen.
Das kriegst du noch nicht mehr raus, ne?
Ja, und dann muss man jetzt aussagen, auch wenn es sich vielleicht blöd anhört, Cavendish hat jetzt schon ein bisschen nachgelassen, er ist jetzt 30. Es gibt wenig Sprinter, die dann mit Anfang 30 nochmal eine Schippe drauflegen können. Also wenn, dann ist es eher so der Weg, dass man seine Klasse versucht, möglichst lang zu halten. Aber eine große Verbesserung sehe ich da jetzt nicht. Im Gegenteil, da kommen viele junge und schnelle Männer von hinten ja nach.
Ich verbringe das ehrlich gesagt so ein bisschen, und ich kann mich erinnern, dass ich das damals auch gedacht habe, so ein bisschen als er Vater geworden ist. Da ist er so ein bisschen weniger Risiko, also als wenn er nicht mehr so viel Risiko gehen würde. Und
das ist aber eher, wenn man das sich allein an den Sturz letztes Jahr bei der ersten Etappe der Tour de France erinnert, da würde ich so das jetzt nicht unterschreiben.
Ich habe das damals gedacht. Also mal sehen, wie sich das jetzt so entwickelt und ob er dann vielleicht zurückzieht und so weiter. Ich will aber nicht sagen, dass er keine Risiken mehr eingeht. Und ich sage ja auch nicht, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Aber irgendwie bringe ich das so mit diesem Datum, wie klar, so vor 2-3 Jahren, da fing es halt an, weniger zu werden bei ihm.
Ja. Ja gut, also dann Seite, jeder Sprinter hat auch mal so seine Zeit und dann ist es vielleicht auch irgendwann mal vorbei. Also es gab auch mal Phasen, in denen Terhischow ein Weltklasse-Sprinter war. Das war aber auch nicht unbedingt lange. Dann hat er sich eher auf andere Rennen ein Stück weit spezialisiert. Ist dann eher Richtung Klassiker gegangen oder auf hügeligere Etappen. Ein Erik Zabel hat seine Klasse relativ lang gehalten, ohne dabei am Ende wirklich noch so ein richtiger Siegsprinter zu sein. Mhm. Also das geht dann schon. Der ist dann ja.
Er konnte mithalten.
Ich glaube, sein letzter Etappensieg bei der Tour war aus dem Jahr 2002 meine ich fast, also damals mit 32 noch, und ist dann noch, ich glaube bis 2008 dann noch immer mal wieder dann auch mal so, glaube ich, aufs Podest auch immer mal wieder gekommen bei Sprints, aber ganz nach vorne hat es eben nicht mehr gereicht. Ja, und bei Cavendish, er war relativ oder sehr, sehr früh ein Topmann, vielleicht fängt er jetzt auch ein Stück weit an, früher abzubauen, kann auf jeden Fall sein.
Also er hat, hier sind die Siege bei den Rundfahrten, er hat die letzte Etappe bei der Tour de France, hast du schon richtig gesagt, 2002 gewonnen, er hat bei der Vuelta 2007 noch eine Etappe gewonnen, gut, Vuelta ist jetzt für die Sprinter nicht so entscheidend, aber immerhin muss man ja auch erstmal machen, ne?
Ja, jetzt darf man nicht vergessen, das war auch zur Zeit, meine ich, noch mit Tim Milram. Und da war er in allererster Linie, war er da ja Anfahrer für Petacchi. Und er hat auch da in der Phase oftmals davon profitiert, dass Petacchi ein Stück weit vom Verletzungspech da wirklich geplagt war. Und dann er quasi
Mit ja, aber guck mal.
Zug dann als Ersatzmann da doch zum Zug kam.
Aber bei der Tour de Suisse hat er 2007 eine Etappe gewonnen, bei der Bayern-Rundfahrt 2006, 2007 jeweils Etappen. Also Valencia-Rundfahrt 2008 noch eine Etappe. Also er hat zumindest hier und da mal immer noch so ein Ding abgeschossen. Ne? Und auch nicht zu vergessen, bei den 6-Tage-Rennen immer mal wieder gewonnen.
Ja, also Mark Cavendish ist jetzt ja auch nach wie vor ein Siegsprinter und Mark Cavendish kann auch nach wie vor die ganz, ganz großen Rennen sicherlich gewinnen. Aber ich denke, der Trend zeigt schon, okay, falls er da jetzt nicht nochmal irgendwas ändert, ich weiß nicht, was man da ändern könnte, ob es vielleicht eine Trainingsmethode ist, die bei ihm nochmal richtig anschlägt oder ob er, ja, ob sein Zug vielleicht besser funktionieren muss, vielleicht.
Rancher war ja auch nicht mehr so.
Vielleicht ist auch Rancher einfach nicht mehr der perfekte Anfahrer für ihn. Das kann auch sein. Es kommt nächstes Jahr ein junger Kolumbianer noch ins Team, der Cavendish unter anderem bei der Tour de San Luis dieses Jahr im Januar oder Februar, ich glaube Januar, sogar auf mehreren Etappen geschlagen hat, teilweise sogar deutlich. Also da hätte man zumindest einen neuen Fahrer, den man aufbauen könnte, auf den man setzen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr gespannt bin ich, was da im Team Omega Pharma Quickstep abgeht.
Und sie müssten ja jetzt auch eigentlich, ich weiß natürlich nicht, wie die finanziellen Möglichkeiten da aussehen, aber sie müssten ja eigentlich Gelder jetzt auch dann frei haben, ne? Also dann es würde uns ja jetzt nicht überwundern, wenn die auch mal sagen, okay, wir müssen jetzt mal was in die Hand nehmen und müssen, wenn Uran, angenommen jetzt mal für den Fall, Kwiatkowski, Uran, Cavendish, Rancher dann wahrscheinlich auch, würden alle gehen. Das sind ja dann vier Leute, die auch einiges verdient haben. Ne? Da wird ja einiges an Geld frei. Ich weiß nicht, wie es mit Tom Boonen ist.
Tom Boonen wird, denke ich mal, bleiben. Ich glaube, für einen Klassikerfahrer gibt es, glaube ich, nicht viel bessere Teams außer Quickstep. Klar, man hat da die perfekte Unterstützung, aber manchmal geht man halt auch ein bisschen unter durch die Masse der Fahrer, die da vorne mit reinfahren können.
Und er hatte dieses Jahr auch Pech, muss man ja auch sagen. Tomekin, er hat natürlich das schönste Rennen des Jahres gewonnen in Köln, aber naja. Sag mal sonst noch, vielleicht ich. Entschuldigung. Verflucht. Ihr habt mir doch alle gesagt, ich huste nicht mehr so viel, wenn ich rauche, nicht mehr rauche. Warum hört das nicht auf?
Ja, gut, also vielleicht auch noch ein Gerücht, das im Zusammenhang mit Kevin ein Stück weit stehen könnte oder auch ein Nachfolger sein könnte. Brian Cocard hat wohl das Interesse auch von ATX Quickstep. Entschuldigung, dass ich vorhin die ganze Zeit Omega Pharma Quickstep gesagt habe.
Das ist bei mir auch so drin.
Ja, das ist so an manche Teamnamen, ja, Quickstep, ja, aber die haben ja gefühlt auch jedes Jahr einen neuen Co-Sponsor. Von daher Entschuldigung dafür, aber Brian Cocard hat wohl das Interesse von ATX Quickstep auf sich gezogen. Auch ein schneller Mann, der sicherlich auch nicht ganz billig sein wird. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, wenn man Fahrer wie einen Cavendish oder auch einen Uran oder auch einen Kwiatkowski verliert, sind das jetzt kann man ja nicht immer sagen, okay, das Geld, das die verdient haben, ist jetzt absolut frei. Also jetzt dieses Jahr Alaphilippe, ein Bombenfrüher, der hat jetzt verlängert. Da kann man jetzt dann auch von ausgehen, dass der absolut jetzt zu den Spitzenverdienern in dem Team dann zählen wird. Und das auch ein Stanix Dieber hat, meine ich, verlängert. Und der, ja, Tour de France-Etappe geholt, bei den Frühjahrsklassikern auch sehr gut dabei. Da wird vielleicht auch eine Gehaltserhöhung gegeben haben. Von daher ist vielleicht nicht das ganze Geld frei, aber Ethics.
Aber sie werden
eines der potentesten Teams, da kann zumindest einiges noch kommen.
Was sag mal vielleicht sonst noch die ein, zwei größten Transfers, die man schon sicher oder wo man sehr sicher davon ausgehen kann, die ich jetzt noch nicht mitbekommen habe?
Also so ganz viel ist eigentlich noch gar nicht über die.
Nee, ne? Gut, dann bin ich ja froh, dass ich nichts verpasst habe.
Sind jetzt eher so Verlängerungen, die aktuell vonstatten gehen, da jetzt beispielsweise Visconti hat bei Movistar verlängert. Astana hat eine ganze Reihe von Fahrern, die Verträge verlängert. Ja, ich denke, es ist jetzt doch gerade noch eher so am Anfang der heißen Phase und da werden wir jetzt mal gespannt sein dürfen, was sich vielleicht in einem Monat alles noch ergeben hat. Oftmals wird ja auch die Vuelta dann auch noch genutzt, um da wirklich so den ein oder anderen Deal da über die Bühne zu bringen und da wird man bestimmt in einem Monat wird man deutlich mehr wissen.
Dann würde ich sagen, machen wir das Thema Transfers vielleicht zu.
Ein Punkt vielleicht noch.
Ja,
ich weiß gar nicht, ob wir den in der letzten Sendung noch angesprochen hatten, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall was zu erwähnen wäre auf jeden Fall noch Nils Pollett. Ist diesen Herbst noch als Stagiair dann beim Team Katjuscha untergekommen. Freue ich mich richtig drüber. Der hat bei der Bayern-Rundfahrt einen sehr, sehr sympathischen Eindruck gemacht. Damals schon sehr, sehr stark auch im Zeitfahren. Und ja, man sieht ein bisschen, dass das Team oder dass Canyon als Radhersteller da bei Katjuscha dann doch vielleicht auch ein bisschen so ein kleines bisschen Mitspracherecht hat, dass man da so ein bisschen die deutsche Fahne versucht hochzuhalten mit Rüdiger Selig, ja ein zweiter Deutscher im Team. Und ja, ich hoffe mal, dass er sich da gut zeigt und dass er vielleicht, dass da vielleicht auch ein Profivertrag da winkt. Also zutrauen würde ich es ihm. Bin auch gespannt, was er bei der Zeit- oder U23-WM dann in Richmond, was er zu leisten imstande ist. Da darf man mit Sicherheit auch erwarten, dass er mal vielleicht Top 10, aber unter Umständen vielleicht sogar weiter vorne landen kann.
Darf ich da ergänze ich dann einfach nochmal was dazu. Weißt du eigentlich, woher er kommt?
Ja, aus Köln.
Ja. Ich habe nämlich zuletzt hier irgendwie, das ist eigentlich ein Thema mehr für den Markus natürlich, Strava, seine Segmente. Und dann guckte ich so hier in der Gegend, wo ich rumgefahren bin, dann dachte ich mir, in der Bestliste taucht dann Nils Pollett auf. Ich so, hä? Aha, okay, stimmt, der kommt ja hier aus der Gegend. Und der in Gleuel, also einem Ort hier direkt um die Ecke, wohnt er auch, also oder ziemlich nah in der Nähe, ist hier bei den Schmittern. Das ist so ein berühmter Radsportverein, der auch gerne mal erwähnt wird von den Herren bei Eurosport und wo sich gerne auch mal ein Herr Greipel auftut, wo die Grabschbrüder gefahren sind, beziehungsweise zumindest einer. Der tummelt sich hier in der Gegend rum. Ne? Also auch auf meinen Trainingsstrecken, die ich zwar in letzter Zeit etwas vernachlässigt habe, aber immerhin. Fiel mir nur ein, gut, dass du ihn erwähnst, weil das hätte ich sonst vergessen, dir zu erzählen. Das hatte ich nämlich die ganze Zeit schon so im Hinterkopf. Gut, also Nils Pollett zu Katjuscha. Bin gespannt, ob er da. Also er fährt ab sofort da, oder? Als Stagiair kann er doch sofort.
Als Stagiair kann man ab 1.8. fahren, aber so wie ich das rausgelesen habe, fährt er jetzt wohl erst noch einige Rennen für Team Stölding. Da steht dann auch jetzt noch der Fokus liegt da vielleicht doch noch dann eher auf der Vorbereitung auf die WM, aber er wird dann relativ spät im Jahr dann doch noch einige Einsätze dort bestreiten. Und ja, wenn er den Fokus auf die WM legt, wird er in sehr, sehr guter Form dann auch für Katjuscha am Start sein. Und ich sag mal so, Bergfahrer oder gute Bergfahrer haben sie viele, gute Zeitfahrer fallen mir jetzt auf den ersten Blick bei Katjuscha jetzt nicht so viel auf. Sakharin, Spilak vielleicht noch. Aber dahinter so viel mehr ist dann da jetzt auch nicht mehr vorhanden. Also kann mir schon gut vorstellen, dass da Bedarf an einem Nils Pollett da vielleicht auch da wäre. Ja, World Tour Team, mit Sicherheit auch nicht das ärmste Team.
Nein.
Ich könnte mir schlechtere Starts in die Profikarriere vorstellen.
Ja, das glaube ich auch. Und ja, Glückwunsch dazu, ganz schlicht und einfach. Nächster Punkt, Klassiker San Sebastian.
Genau, das erste große Rennen wirklich nach der Tour. Und oftmals ist es dann so, die Fahrer, die gut aus der Tour rauskommen, oder vielleicht auch die Fahrer, die jetzt nicht ganz vorne gelandet sind, versuchen da nochmal dann dafür ihren großen Erfolg zu erreichen. Letztes Jahr hat noch Valverde gewonnen, hat sich da am letzten Anstieg oder in der letzten Abfahrt absetzen können. Ironie des Schicksals, damals war eine Gruppe vorne zum Zeitpunkt, so 4-5 Kilometer vom Ziel, als Adam Yates ist gestürzt. Mhm. Valverde hat 2 Kilometer später dann in der Abfahrt attackiert, hat das Ding gewonnen. Ja, dieses Jahr ist das Ganze ein bisschen anders gelaufen. Alles wurde wieder ein Stück weit entschieden am letzten Anstieg. Über den ist Adam Yates als Erster gekommen. Er wurde nicht mehr eingeholt, war im Ziel total ungläubig, wusste gar nicht, was da jetzt wirklich los war. Als Zuschauer wusste man das leider auch nicht, weil die Übertragung von Eurosport, aber das
da liegt. Da hast du dich ganz groß drüber gefreut, ne?
Da liegt die Schuld nicht bei Eurosport. Die Basken hatten einfach Schwierigkeiten, da Bilder zu liefern. Ich weiß nicht, woran es lag. Es war jetzt kein regnerisches Wetter. Es hat nicht gestürmt. Es war eigentlich die Bilder, die man sehen konnte von den fest installierten Kameras, ein schöner Tag. Also nicht nachvollziehbar. Auf jeden Fall, man hat von 60 Kilometer vom Ziel bis 5 Kilometer vom Ziel keine Bilder gehabt. Kurzum, Adam Yates, erste Bilder, ja, wieder in der Abfahrt. Fährt ins Ziel, dahinter eine Gruppe mit 5, 6 Fahrern, die ihn erstmal verfolgt haben, unter anderem Valverde, Rodriguez, haben sich gegenseitig beäugt. Yates kommt ins Ziel, gewinnt und ist erstmal total überrascht, versteht das gar nicht, war wohl von ausgegangen, dass noch jemand vor ihm war. Und dann erst im Nachgang hat man dann überhaupt erst erfahren, was da los war. Nämlich am letzten Anstieg hat Greg van Avermaet attackiert und wurde von einem Motorrad umgefahren. Also wirklich von hinten blöd erwischt, umgefahren, umgekippt, auf dem Boden auf jeden Fall gelegen. Da war wohl so viel Trubel, viele Fans, Motorräder, dass Adam Yates es gar nicht mitbekommen hat und deshalb erst im Ziel dann auch erfahren hat, ja, dass er wirklich gewonnen hat. Hat sich natürlich riesig gefreut, war sicherlich für ihn auch ein Stück weit eine Entschädigung für das Pech im letzten Jahr. Ich glaube, letztes Jahr hat er es nicht gewonnen. Aber ja, dieses Jahr dafür für ihn umso schöner. Dafür jetzt dann halt für Greg van Avermaet umso tragischer.
Sie wollten, glaube ich, gerichtlich vorgehen oder jemanden verklagen, wen auch immer man da verklagen mag. Einspruch einlegen und so weiter, alles war geplant. Weißt du, ob da was rausgekommen ist?
Also generell ist es natürlich immer schwieriger. Was soll denn bei so einem Einspruch denn wirklich rauskommen? Also es wird jetzt schwerlich zustande kommen, dass man sagt, wir lassen das Rennen jetzt wiederholen oder wir fahren das Rennen jetzt nochmal die letzten 6 Kilometer seit dem Sturz. Im Endeffekt hat man ja schon einige Stürze wirklich erlebt, ne? Also besonders schlimm, so die Stürze beispielsweise dann auch von Johnny Hogaland oder so, also an so Stürze, die man sich da einfach hat, die auch durch Autos oder Motorräder zustande kam. Jetzt dieses Jahr, ich weiß nicht mehr genau, welches Rennen es war, ob es die Flandern-Rundfahrt war, wo auch ein Fahrer, Manuel Buaro war es, glaube ich, von Tinkoff Sachs umgenietet wurde, meine ich.
Jetzt vor kurzem noch, vor 2 Tagen bei der Tour of Utah, schlimmer Sturz von, ich komme jetzt nicht auf den Namen, sag's aber mal nicht, helf mir doch.
Fremmeyer war das.
Genau.
Ja, gut, ein anderer Fall, das war ein Fahrfehler von ihm oder das war sein Fehler, von daher er ist ins Auto reingefahren. Das ist aus meiner Sicht jetzt nicht so vergleichbar, aber sowas kommt halt immer wieder mal vor. Das ist ein Stück weit auch ein Risiko, dem sich die Rennfahrer ein Stück weit vielleicht stellen müssen oder das Rennen mit Kameras, mit Verpflegung und so weiter, mit Sicherheit ein Stück weit da so begleitet wird, muss man vielleicht auch das Risiko eingehen, dass das auch mal ins Negative umschlägt.
Ja, aber muss ich sagen, ich weiß nicht, ich kenne die Situation nicht genau, wie sie da war. Also weil ich weiß nicht, in welcher Position im Rennen waren die, aber ich habe mich gefragt hinterher, es sind ja noch 2 in diesem Bildausschnitt, den wahrscheinlich alle gesehen haben, sieht man ja auch, wie hinterher noch 2 Fahrer mit Motorrädern zusammenstoßen. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, wie fahren die denn da? Ne, also dass die sich mitten in der Abfahrt zwischen den Fahrern bewegen, die Autos und die Motorräder da auch, das kam mir auch schon ein bisschen ich will nicht sagen komisch vor, aber das ist man einfach so aus Europa, bin ich das in der Form nicht gewohnt. Es sei denn natürlich, die sind weit, weit hinterm Feld gefahren und haben versucht, wieder Anschluss zu finden. Dann ziehe ich das alles zurück, was ich gesagt habe. Dafür gebe ich zu, weiß ich zu wenig über die Situation, wie sie sich genau dargestellt hat. Ne?
Aber jetzt erzähle ich ja noch mal was über Spanien. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt dann einfach irgendwelchen Leuten, die man da noch in irgendwelchen Bars getroffen hat, einfach so ein Motorrad gegeben hat, so nach dem Motto, fahr da mal mit, ob sie sonst nur mit Eseln ihre Berge überqueren. Aber was die Streckenabsperrung und so weiter angeht in Spanien, das ist wirklich so ein Punkt, den man jetzt nicht so mit Frankreich oder auch mit Deutschland vergleichen kann. Also ich war vor einigen Jahren auf Mallorca unterwegs zur Mallorca Challenge. Klar, jetzt vom Stellenwert nicht vergleichbar mit der Klassiker San Sebastian, aber auf jeden Fall hat sich Folgendes zugetragen. Ich war damals Beifahrer und wir sind quasi von hinten, waren wir plötzlich mit dem Auto hinter dem Feld. Mhm. Es ging kurz danach einen kleineren Pass oder einen kleineren Berg hoch, sagen wir mal so 400 Höhenmeter. Ja, und die Fahrerin hat gemeint, okay, sie möchte da jetzt überholen, sie möchte jetzt wieder vors Feld. Aber ja, normalerweise sollte man ja davon ausgehen, so Zivilpersonen oder Leute, die jetzt nicht direkt zum Rennen gehören, ja, die müssen da jetzt einfach warten. Also, das hat man ja immer mal wieder oft. Auf jeden Fall, Polizist lässt sich zurückfallen, es wird so 1 Minute wild diskutiert. Auf jeden Fall, wir dürfen da durchfahren.
Durchs Feld.
Und dann fährst du da in einem Anstieg, da noch durch das Feld da durch, da hast du links deine Grüppchen, rechts deine Grüppchen, da kommt ein vereinzelter Fahrer, da kommt ein vereinzelter Fahrer, die Begleitautos fahren da hin und wieder. Ja, und dann Berghoch geht das vielleicht noch, da hat man einen gewissen Geschwindigkeitsüberschuss und weiß, zumindest von hinten kommt nichts. Mhm. Aber wenn du da mal plötzlich bergab fährst, dann ist die Situation eine ganz andere, weil die fahren da Rennen. Und dann bist du da plötzlich im Auto, da bist du dann plötzlich mitten im Chaos. Und wir sind da dann auch so, ja, bestimmt eine Minute dann hinter Paul Martens damals hergefahren. Das war auch mal richtig interessant, was die Jungs da wirklich in der Abfahrt drauf haben, aber das ist mega gefährlich. Also ich hatte das Glück, dass die Fahrerin da wirklich sehr geübt war und auch ein Stück weit, ja, da auch geschult ist, was die Rücksichtnahme bei Radfahren und so weiter angeht, weil sie selbst Radfahrerin war. Aber stell dir vor, da fährt jetzt so ein ungeübtes Feld, da kann es einfach krachen. Und da fragt man sich dann halt schon, wie kann sowas sein? Also ich meine, das Motorrad oder der Motorradfahrer hatte schon den Eindruck gemacht, dass er zum Rennen dazugehört, aber manchmal geht es auch einfach so ganz einfach, da hat jemand mit dem Rennen vielleicht gar nicht direkt was zu tun, ist dann plötzlich mitten im Feld und dann kracht es und dann heißt, ja gut, wie kann das sein? Also, und gerade Spanien ist, glaube ich, für ein gewisses Maß an Chaos, was man jetzt auch bei der Übertragung wieder gesehen hat, durchaus nicht gerade unbekannt.
Mhm. Ja, deswegen, also, und das meine ich halt, man muss sich dann vielleicht von amerikanischer Seite oder Seite dann nicht an den Spaniern orientieren, sondern an Ländern wie in Frankreich, wo sowas ja meistens ganz, ganz gut geregelt wird. Und wo aber auch was passieren kann, klar. Aber deswegen, wie sind wir darauf gekommen? Verklagen von Avermaet, irgendwie ein Veranstalter und so weiter, führt zu nichts, Einspruch führt auch zu nichts. Ne? Es hat noch nie einen Einspruch nach dem Spiel zu irgendwo, Spiel oder Rennen groß zu irgendwas geführt. Ja, manchmal schon, aber jetzt nicht irgendwie substanziell. Rennen ist entschieden und Tagesentscheidung und Punkt aus, Feierabend. Ja. Tut einem leid, aber...
Es gab dann doch eine Reaktion von der Rennleitung. Die hat sich nämlich entschuldigt, konnte ich heute lesen.
Ah, okay.
Also ja, gut. Sich per Post entschuldigt.
Ach.
Auf Spanisch. Und da muss man sich natürlich sagen, wenn man in so einem Moment, ne, also ich meine, das Verhalten von dem Motorradfahrer war sowohl fürs Rennen als auch was das Ansehen des Rennens und des ganzen Sports betrifft, sowas von schädigend. Wenn man da nicht mal in der Lage ist, dann auch mal auf den Fahrer da wirklich einen Schritt zuzumachen und zu sagen, hey Mensch, wir übersetzen das sogar mal ins Flämische oder ich weiß nicht, in welchem Teil von Belgien er da...
Avermaet, ja, klingt nach Flammen.
Ja. Wenn man nicht mal das hinbekommt, ne? Also dann weiß ich auch nicht.
Ich erinnere mich noch an unsere Anfrage bezüglich einer Akkreditierung bei der Baskenland-Rundfahrt für dich. Das hat auch ewig gedauert. Und ich habe letztens in einem anderen Zusammenhang einen spanischen Veranstalter angeschrieben. Da hat es auch anderthalb Monate gedauert, bis ich überhaupt eine Antwort bekommen habe. Insofern, hey Manjana, hey, machst du keine Stress. Ja, das war die Klassiker. Ja,
zusammengefasst, Gilbert wurde Zweiter, Valverde wurde Dritter, also die Gruppe von Valverde, Rodriguez wurden dann, weil sie sich nicht einig waren in der Abfahrt, noch aufgefahren von einer größeren Verfolgergruppe. Gilbert ist dann, hat als Erster den Sprint eröffnet, ist dann auch vorne angekommen, somit zumindest ein Podest noch fürs Team BMC, aber ich glaube, das war dann kein wirklicher Trost. Nee. Und ja, Valverde nochmal im Podium, war wohl in der Woche selbst noch ein bisschen krank.
Auch ja, und nach der Tour kann man ja auch ein bisschen geschafft sein.
Wahrscheinlich jetzt auch kein Ergebnis, mit dem er richtig zufrieden ist, aber ein Stück weit vielleicht versöhnlich. Ja, sein Team hat den ganzen Tag gearbeitet, zumindest das Podest.
Versöhnlich, warte mal, warum funktioniert das? Du solltest mich doch immer an die Kapitelmarken erinnern. Warum passiert das eigentlich nicht hier?
Das ignoriere ich gekonnt.
Ja, gekonnt, sehr gekonnt. Lebenszeichen hast du als nächstes Motto. Marcel Kittel hat die Sprintwertung der Polenrundfahrt gewonnen. Ich habe jetzt mein offenes Getränk hier stehen, schon lange, seit es kühl war. Darauf trinke ich jetzt einen Schluck. Herzlichen Glückwunsch, Marcel Kittel. Wir freuen uns ungemein.
Ja, jetzt darf man das aber auch nicht. Also wir freuen uns sicherlich, also, und das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Er hatte schon ein ganz, ganz schweres Frühjahr und dann noch die Tour verpasst. Also
er ist nicht bei der Tour gestartet, weil er schlecht drauf war.
Ja, man hätte wirklich auch sagen können, gut, okay, Marcel Kittel, quo vadis? Also wo geht's hin?
Geht das jetzt Richtung... Alter Lateiner.
Geht das jetzt Richtung... Andy Schleck oder geht's da wieder an die Spitze?
Und Top, ja. Oder Top. Cavendish oder Kittel? Greipel.
jetzt muss man sagen, okay, die Polen-Rundfahrt ist natürlich jetzt keine Tour de France. Allerdings muss man da jetzt auch erstmal Etappen gewinnen. Das hat er gemacht. Zugegeben, die Konkurrenz war jetzt nicht die stärkste. Matteo Pilucci kann man sicherlich zur erweiterten Weltspitze zählen. Caleb Ewan vielleicht auch mal in einigen Jahren, ist zwar jetzt schon ein schneller Mann, aber ja, die Erfahrung, die hat er dann auch einfach noch nicht. Von daher war es vielleicht auch gar nicht schlecht für Marcel Kittel, dass die Rundfahrt nicht so gut besetzt war, dass er mal wirklich wieder gesehen hat, okay, es reicht, er kann noch gewinnen. Und ja, die Saison ist jetzt noch nicht vorbei. Er wird wohl in Hamburg starten. Vielleicht reicht es da, über den Vasenberg mit rüber zu kommen. Falls er es schafft, ist er da vielleicht dann schon wieder einen Ticken weiter. Und da muss man einfach mal sehen, welche Ziele er sich im Laufe der Saison noch setzt. Und dann vielleicht auch nicht nur auf diese Saison gucken, sondern schon dann auch wirklich wieder Richtung Winter und die ganze Zeit oder die ganze Vorbereitung, die er jetzt macht, noch Richtung Ende der Saison, einfach um die Form dann auch mitzunehmen ins nächste Frühjahr und da wirklich wieder den Fokus drauf zu richten. Nächstes Jahr wieder Tour de France und vielleicht das eine oder andere Rennen dann auch wieder.
Ja, also das sehe ich auch so. Also er soll jetzt einfach die Saison in gewisser Hinsicht vernünftig zu Ende bringen, vielleicht jetzt schon sich an die nächste Saison orientieren. Ob der jetzt bei der Polen-Rundfahrt das Sprinter-Trikot geholt hat, interessiert nächstes Jahr kein Schwein mehr, wenn er wieder viermal eine Tour-Etappe abschießt.
Ja, so ja ich glaube jetzt auch nicht, dass er sich ins Wohnzimmer hängt.
Ja. Ja, danke, genau das meine ich. Also im Prinzip ist dieses Polen-Rundfahrt-Trikot für einen Eimer. Er muss entweder er kommt jetzt auf die Beine und kann im nächsten Jahr wieder an das anknüpfen, was im letzten Jahr war. Oder man muss wirklich sagen, das war halt ein, ich will nicht sagen One-Hit-Wonder, aber ne, er muss jetzt auch, Radfahren lebt auch von der Konstanz. Ne? Und eine gute Saison reicht, um sich einen Namen zu machen, aber um längerfristig, ja, sag ich mal, zu den Großen zu gehören. Also für mich gehört er noch nicht so zu den Großen, wie es jetzt zum Beispiel ein Degenkolb. Also ein Degenkolb fand ich mit seiner Leistung diese Saison, hat sich zumindest bei mir so sympathiemäßig und vom Standing her deutlich vor ihn jetzt einsortiert.
Ja, es sind halt schon ein Stück weit verschiedene Fahrer. Ne? Degenkolb mittlerweile doch eher so der Klassikerfahrer und der Sprinter bei vielleicht nicht den am bestbesetztesten Sprints. Und Kittel halt normalerweise dieser Ebenensprinter, der Degenkolb. Ja, jetzt hat er jetzt bei der Tour, hat es zum Etappensieg nicht gereicht. Dann hat er eben noch diese Karte Klassiker. Bei einem Kittel, wenn es in den Sprints nicht reicht, wird's dünn. Weil er dann einfach nicht sagen kann, okay, gut, ich probiere es jetzt mal im Zeitfahren oder ich probiere es jetzt mal bei einer Ausreißer, mit einer Ausreißergruppe. Das macht er jetzt halt einfach nicht. Ich würde jetzt, ja, vielleicht um das Ganze noch abzuschließen, ich denke mal, das Polentrikot ist in etwa so begehrt. Also ich glaube nicht mal, dass die Polen dem klauen würden. Also ich wusste auch gar nicht, also ist vielleicht ein schönes Ding, er durfte da aufs Podest, da haben sich vielleicht auch die Mädels ein Stück weit gefreut und jetzt muss man einfach mal gucken, wie es da weitergeht. Das ist auf jeden Fall wieder ein Anfang.
Ja, also ne, ich würde mich auch freuen, also nicht jetzt hier falsch verstehen, aber also ich hoffe nicht, dass wir in 5, 6, 7 Jahren davon sprechen, dass er der meist überschätzteste Fahrer war, dadurch, dass er vielleicht 1, 2 gute Saisons hatte.
Naja, was heißt überschätzte Fahrer? Er hat in 2 Saisons 8 Tour de France Etappen. Also dieser Phase gab es keinen besseren Fahrer.
Ja, aber 2 Jahre. Ne? Das ist, für mich sind Fahrer, weißt du, so ein, die du eben schon mal erwähnt hast, so ein Huschow, der über Jahre eine sehr, sehr große Konstanz hingelegt hat. Ne? 2 Jahre hintereinander, eine gute. Cavendish hat auch müsste ich mir jetzt raussuchen, aber Cavendish hat auch 4-mal zum Beispiel in Paris gewonnen. Ne? Das ist halt auch über einen so langen Zeitraum 4-mal da gewonnen zu haben. Ist halt auch eine Leistung. Ne? Das, ich finde Leistungen, die über einen sehr langen Zeitraum erbracht werden, vielleicht nicht so, ne, 4-mal die Tour de France gewinnen in 2 Jahren oder 8-mal insgesamt, ist eine famose Leistung, klar. Aber von 2 guten Jahren, auf 2 guten Jahren eine komplette Karriere aufbauen, ist halt auch,
Ja, es war schon ein bisschen mehr. Er hat jetzt nicht nur bei der Tour Etappen gewonnen, er hat auch bei der Vuelta war er auch schon erfolgreich.
Ja, du weißt aber, was ich meine. Ne? Also das sind 2 Jahre, 2 starke Jahre und er muss jetzt halt da mal zeigen, dass es nicht nur diese 2 starken Jahre waren. Aus dem Chat kam jetzt noch.
Wenn man das jetzt so sieht, könnte man ja fast sagen, Bradley Wiggins war ja auch nur ein paar Jahre stark dabei.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel Bradley Wiggins trotz seiner zwei Top-Jahre und trotz all dem, was er da geschafft hat und den bei ihm ist es so ein bisschen noch so, dass ich da bewohne die Vielseitigkeit. Ja, sei es ein Stundenweltrekord, sei es ein Olympiasieg, sei es ein Toursieg, sei es auf der Bahn seine Leistungen. Bei ihm ist das so ein bisschen, dass ich diese Bandbreite bewundere. Ne? Aber oder wenn ich natürlich auch in Valverde, der über so viele Jahre, der eine absolute Ausnahmeentscheidung ist, über so viele Jahre eine Leistung erbracht hat. Wenn jetzt gesagt wird, okay, er war jetzt krank und aus dem Chat kam, Kittel war einmal länger krank, traumatisiert. Klar, dann traumatisiere ich vielleicht, aber ich finde, dass andere Fahrer über, er ist noch jung, er kann das ja. Ich finde nur, dass er jetzt nicht, wenn er jetzt abtreten würde, ja, mit dem, was er, dann hatte er vier starke Jahre, okay, aber dann gibt es andere Fahrer, die sich bei mir da jetzt schon vielleicht auch mit weniger an Siegen mehr in die Herzen gefahren haben als er.
Ich glaube, das wird Marcel Kittel herzlich egal sein.
Was das soll ihm egal sein, natürlich. Ich hoffe, dass ihm das egal ist. Alles andere wäre traurig, aber ja, hier kommen noch Statistiken aus dem Chat, die muss ich mir nochmal in Ruhe angucken, was da so gesagt wird und muss sie mal in Vergleich ziehen. Das muss man mir mehr noch erklären in Ruhe. Da wird der Stefan noch mal hier Beweise auf den Tisch legen. So, das muss mir plausibel gemacht werden. Ich verweise auf die Webseite CQRanking.com.
CQRanking.
CQ, ja. Ich bin eher bei IQ und du bei BeerQ. So.
Ja, aber du bist bei IQ ziemlich schlecht, oder?
Ja. Aber dabei. Dabei sein ist ja oft alles, auch in der Hinsicht.
Meintest du nicht ICQ?
Nee, da bin ich zu, wie sagt man, zu alt für das Zeug.
Okay.
Ich kenne noch Nokia im Vergleich zu euch.
Wenn man jetzt noch gerade noch dabei ist, ne? Also auch 2011, Marcel Kittel, bei der Polen-Rundfahrt ganz stark, auch mit Etappensiegen.
Glückwunsch. Wo wir dann schon mal sind, Vuelta wird er nicht starten, aber im Vergleich zu anderen. Die Vuelta, als ich gelesen habe, wer jetzt alles startet, ne, und man uns die Meldungen so peu à peu tröpfchenweise reinkamen, dachte ich zumindest, oh, das wird interessant, oh, schade, dass Contador nicht mit dabei ist, sonst hätten wir sie alle wieder beisammen. Und als er als letzter dann noch Froome zugesagt hat, dachte ich, oh, hoffentlich ist der Chris jetzt nicht sickig. Was hast du gesagt, als du gelesen hast, dass Froome mit dabei ist? Dachtest du, okay, scheiße, schon wieder Freakshow? Oder dachtest du, mal gucken?
Bei der Vuelta, muss man ehrlicherweise sagen, hat man diese Freakshow jetzt abgesehen von vielleicht seiner ersten Teilnahme, als er da plötzlich wie Phönix aus der Asche kam, noch nie wirklich so diese ganz überragende Leistung gesehen. Also da haben doch andere Fahrer doch einen besseren Eindruck hinterlassen. Also ob das jetzt ein Contador war, ein Rodriguez oder auch ein Valverde. Also bei der Vuelta konnte es Froome noch nie wirklich auf die Straße bringen. Jetzt darf man gespannt sein, wie das dieses Jahr ist. Aber vielleicht ist auch Froome so ein Fahrer, der wirklich, wenn er sich bei einer Tour da mal so richtig verausgabt, dem es dann einfach auch schwerfällt, dann vielleicht nochmal einen zweiten Höhepunkt da so richtig zu setzen. Mhm. In den letzten Jahren, als er sich entschieden hat, die Vuelta da noch mit anzuhängen, dann ja oftmals auch aus dem Grund, weil er bei der Tour da ja vielleicht auch mal ja, gestürzt ist, was ja, letztes Jahr ist ja ausgeschieden, hat das quasi noch als ja vielleicht als Wiedergutmachung in Erwägung gezogen. 2012 ist er, ich glaube 2012 ist er gestartet, ja, da hat er bei der Tour ja für Wiggins knechten müssen, hat er gedacht, gut, vielleicht reicht's um die Vuelta dann abzuschießen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett verdue, aber ich glaube, er ist 2012 gestartet.
Ja.
Ja, da darf man jetzt gespannt sein. Das ist natürlich jetzt ganz klar eine super besetzte Rundfahrt, ne? Also mit offenem Ausgang. Am Ende der Saison muss man gucken, wer hat noch was im Köcher. Da sind traditionell auch Fahrer doch noch einen Ticken stärker als die ganze Saison über. Also die Fahrer, die dann vielleicht, ja, am besten sind, was Regeneration angeht, oder die vielleicht auch nochmal bewusst ihren Fokus auf diese Rundfahrt setzen. Es kommen auch 1, 2, 3, 4, 5, weiß ich nicht, wie viele Fahrer dann noch ins Renngeschehen zurück oder die sich nochmal gezielt auf diese Vuelta dann noch vorbereitet haben. Beispielsweise ein Fahrer, der jetzt auch noch wahrscheinlich richtig heiß sein wird, ist ein Domenico Pozzovivo, ne? Mhm. Giro verpasst, zur Tour nicht mitgenommen. Der hat jetzt noch den Fokus voll auf die Vuelta.
Wenn du jetzt heute jetzt hier in dieser Sekunde ich dir einen Namen abbringen dürfte, wer ist dein Favorit? Wen würdest du sagen, wer glaubst du, wird's machen?
Quintana.
Damit bist du, ich bin selber ein bisschen erschrocken gerade, weil ich habe mir einfach mal, was man ja bei so einer, in so einer Situation gerne macht, auch Bet and Win aufgerufen. Und der, den ich, aus, wo ich jetzt spontan gesagt hätte, den schätze ich ganz weit vorne ein, ist auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was mich jetzt ein bisschen irritiert. Quintana ist auch der Buchmacher-Tipp sozusagen. Vor Chris Froome, vor dritter Valverde, also im Prinzip das Tourpodium nur mit Platz 1 und 2 getauscht, Nibali auf Platz 4. Ich hätte TJ van Garderen einfach mal ausgepickt, weil ich glaube, der ist auch unfassbar heiß, der ist enttäuscht, dass er nicht das abliefern konnte, was er wollte und hatte sich für diese Saison einfach auch viel vorgenommen. Er wäre für mich jetzt so ein bisschen der Geheimtipp gewesen.
Ja, aber die Charakteristik der Vuelta ist eine andere als die Charakteristik der Tour. Bei der Tour hast du oftmals auch diese langen, gleichmäßigen Anstiege, wohingegen du bei der Vuelta dann auch viele kleine Uphill-Finishes hast. Es gibt Zeitbonifikationen. Das ist nochmal ein ganz anderer Stellenwert bei den, was Zeitbonifikationen angeht, als jetzt bei der Tour. Da ist ja viel auch durch Ausreißergruppen jetzt schon weggenommen worden. Ich glaube, bei der Vuelta wird man da ein anderes Bild sehen. Also da wird man wahrscheinlich eher so diesen Kampf auch um die Zeitbonifikationen erleben. Und ja, was die Explosivität angeht, ist so ein TJ van Garderen aus meiner Sicht jetzt nicht ganz vorne angesiedelt.
Okay. Wird vielleicht die Vuelta dieses Jahr die schönere Tour? Im Sinne von Spannung
offen, und wahrscheinlich offener werden, könnte ich mir sehr gut
vorstellen. Das ist ja oftmals so nur ein und dasselbe. Also
ich bin auch sehr gespannt, wie das bei Astana ablaufen wird. Nibali, der jetzt bei der Tour, sagen wir es offen, enttäuscht hat.
Vielleicht auch charakterlich enttäuscht hat. Ich habe das noch nicht vergessen.
Ja, da kommt jetzt ein Aro, der jetzt die Polenrundfahrt wieder genutzt hat, um sich ein bisschen in Form zu fahren, der charakterlich vielleicht auch nicht der Beste ist, kommt da zurück, er hat sich voll auf die Vuelta jetzt wieder fokussiert, dann ist da noch ein Mikel Landa da, wo man jetzt meint, ja gut, er geht wahrscheinlich zu Sky oder höchstwahrscheinlich, wo man jetzt sehen muss, ja gut, der wird wohl die Unterstützung nicht mehr so bekommen, wird sich wohl auch aufopfern müssen, aber da hat Astana natürlich auch, wenn man so will, unter Umständen eine Dreierspitze, von denen alle drei vom Potenzial her Podium drin hätten. Dazu Valverde, Quintana, die auch beide das Podest drin haben. Bei Katjuscha, ich glaube, Rodriguez fährt. Dani Moreno hat jetzt kürzlich die Burgos-Rundfahrt gewonnen. Ich glaube, der wird auch fahren. Froome ist dabei. Es wird mit Sicherheit auch der ein oder andere starke Sky-Fahrer noch mit dabei sein, der vielleicht in die Bresche springen kann. Also von der Besetzung her viel, viel besser geht da einfach nicht. Also Contador fehlt, klar, der hat jetzt zwei Grand Tours in den Beinen. Irgendwann ist der Ofen aus, aber...
Meinst du, er hat sein Telefon schon weggelegt, dass Oleg nicht noch anrufen kann?
Nee, also ich glaube, es wäre jetzt auch grob unvernünftig jetzt, weil Contador da jetzt noch was ranzuhängen, weil er sich auch unter Umständen dann den Saisonstart nächstes Jahr ein bisschen kaputt macht. Und man ja davon ausgehen kann, dass wahrscheinlich nächstes Jahr seine letzte Saison ist, da wird er nochmal Kräfte sparen wollen. Und ehrlicherweise bei der Tour hat man schon gesehen, okay, dass da seine Grenzen dann, was die Kraft angeht, irgendwann erreicht waren. Und es wäre davon auszugehen, dass er bei der Vuelta, dass da jetzt noch mehr fehlen würde einfach. Und
ja, das wäre absolut. Das wäre komplett unvernünftig, gar keine Frage. Ja, also es wird eine Tour Vuelta, auf die wir uns freuen können. Vielleicht schon die kleine Ankündigung. Wir wissen, es ist noch in Planung, aber vielleicht wird es bei der Vuelta auch eine Überraschung auf unserer Seite geben. Nicht, dass einer von uns vor Ort wäre, sondern in einer anderen Hinsicht. Da denken wir schon drüber nach. Aber das nur als Teaser und keiner wird es erfahren, bis es passiert. Nicht mal wir selber, vielleicht.
Genau.
Ne, also wir überraschen uns ja auch gerne selber.
Zum Start der Vuelta packen wir unsere Überraschungseier aus und dann gucken wir mal, was da drin ist.
Ja, pack du deine Überraschungen aus und dann guck mal, was da so alles drin ist. Ich habe gerade Bilder im Kopf, die ganz schön schlimm sind. Machen wir das ganz schnell weg, was da in meinem Kopf ist. Und kommen, wir haben jetzt hier noch so ein bisschen Vermischtes, weil ist ja auch gerade irgendwie saure Gurkenzeit und nicht so viel los. Hast du Vermischtes in den Kopf geworfen, in den Topf geworfen? Das ist die erste vermischte Meldung, die unschöne, die habe ich sogar gewusst. Also die habe ich quasi gesagt hier so, Chris, hast du auch mitbekommen. Unschön.
Ja, unschön. Also
ich blamier mich sonst bei der Aussprache, weißt du?
Umschiffen wir das Ganze doch einfach mal.
Die Mieke.
Das Team der drei deutschen Weltklassefahrer Mieke Kröger, Lisa Brennauer und Trixi Worak hört zum Ende der Saison auf.
Also das Team so und so SRAM?
Ja.
Ja, schade. Also ich kann das, klar, eine wirtschaftliche Situation von solchen Unternehmen nachzuvollziehen, ist eh nicht möglich.
Ja, es ist halt auch so, der Frauenradsport hat jetzt nicht die mediale Präsenz, die jetzt der Herrenradsport einfach auch mal hat. Also ich glaube, das ist natürlich vom Geldeinsatz auch geringer, aber auch vom Output wird es wahrscheinlich auch nicht so groß sein. Also weil wer nimmt wirklich aktiv vom Frauenradsport da wirklich Notiz? Es ist jetzt in den seltensten Fällen nur im Fernsehen zu sehen, wenn man jetzt mal eine Tour de France Schlussetappe mal sich anschaut oder bei den Weltmeisterschaften, ja, da ist eine gewisse Präsenz da, wobei da ja auch in den letzten Jahren auch mal wieder hin und wieder mal der Fall war, dass es von Eurosport gar nicht übertragen wurde und man das nur im Stream schauen konnte. Also selbst da ist es dann ja noch ein bisschen schwieriger, Präsenz zu erreichen. Und ja, gerade bei den Weltmeisterschaften, dann startet man ja dann auch nicht für seine Sponsoren, sondern für die Nationalteams. Von daher ist, glaube ich, Frauenradsport, was Sponsoring angeht, nicht das leichteste Pflaster. Auf der anderen Seite gut. Es ist deutlich billiger, aber ja, schade, dass es dieses Team getroffen hat. Ne?
Und mit den Leistungsträgern, nicht nur aus deutscher Hinsicht, aber mit diesen, also wenn, ich denke mir immer, wenn diese Fahrerin oder das Team dieser Fahrerin keinen Sponsor rekrutieren kann, dann wie soll es dann den anderen Teams erst noch gehen? Ne? Also vielleicht ist okay, bei anderen Teams dann kann man für weniger Geld einsteigen. Möglichkeit mag sein, aber ja, schon irgendwie bedauerlich, ne? Also schade, hätte mir gewünscht, dass diese, ich weiß nicht, ob dieses Team sozusagen jetzt übernommen werden kann oder übernommen wird von einem anderen Sponsor, ob es jetzt da überhaupt Interessenten gibt. Wäre auch schön, finde ich aus deutscher Sicht, wenn solche Fahrerinnen irgendwie zusammenbleiben könnten und dann irgendwie zusammen. Aber vielleicht denken die auch viel internationaler, als wir es tun. Kann ja auch sein.
Schade einfach, wenn man überlegt, ne? Team Sky wird ja gemunkelt, ja, dass sie so ein Budget haben von etwa 30 Millionen, ne? Könnte man sich ja vorstellen, ja gut, dann legt man da vielleicht noch ein bisschen was drauf oder verpflichtet einen Fahrer weniger und unterhält dieses Damenteam einfach mal mit.
Ja. So. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie man sozusagen vielleicht so eine Kofinanzierung betreibt, ne? Oder den reicheren Teams ein bisschen was abnimmt, um es den ärmeren zu geben, im Sinne dann auch den Frauensport mitbespannen, ne? Dass man sagt, okay, jedes Team muss 10% seines Budgets dann auch für ein Frauenteam ausgeben. Ne? So wie es im Fußball ja, glaube ich, auch irgendwie mit Jugendteams oder Jugendsponsoring oder so Ausbildungsblablablups gemacht wird.
Ja gut, zumindest im Fußball gibt es ja diese Regelung, man muss so und so viele Spieler aus dem eigenen, ja, aus dem Umfeld oder aus dem Umland haben. Da braucht man so und so viele deutsche Spieler noch, also aus der eigenen Jugend dann auch noch. Also
ja, aber dass man sagt, okay,
gibt's da auf jeden Fall.
Jedes Team muss das ein gewissen finanzielles, also ich möchte jetzt nicht ein Team Europcar, was ja eh schon nächstes Jahr dann jetzt geschlagen ist, weil es keinen Sponsor hat, ne? Die sollen jetzt nicht noch auch noch was abgeben. Aber dass vielleicht die Top 5 Teams so einer Rangliste am Ende des Jahres im kommenden Jahr ein Frauenteam sponsern müssen oder so. Irgendwie so etwas. Ne? Also Teams, also wenn.
Strafe sozusagen.
Nö,
ihr wart nicht so gut, ihr müsstet sein Frauenteam unterhalten.
Nein, es ist ja keine Strafe, also aber um so gewisse Quersubventionen, ich meine,
da ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, inwieweit ja jetzt da alle mitspielen würden, ne? Weil das würde ja quasi, ja, ich glaube, das würde vielen im Mansen stinken, wenn man quasi so an einem Tropf des Mannes hängen würde, also
ja, kann ich mir vorstellen. Okay, da muss man aber vielleicht auch mal sehen, weißt du, die Wenn man es so betrachtet, wenn man, ohne jetzt ein politisches Fass aufzumachen, aber bis Ende der 80er hat Bayern vom Länderfinanzausgleich profitiert und hat jetzt die blühenden Landschaften und unterstützt jetzt Berlin zum Beispiel mit, ne? Also da gibt's halt auch so Ausgleiche, die sich irgendwann mal relativieren, ne? Und jeder profitiert da mal fast von. Und wenn die Männer den Frauen was zum Kuchen abgeben, das wird sich keiner beschweren, glaube ich. Ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, aber so um so eine Quersubventionierung oder so, ist es immer so ein Geben und Nehmen. Und dem, der es besser geht, der kann vielleicht nochmal.
Gut, von einer Subventionierung, ich weiß nicht, eine Subventionierung macht vielleicht auch nur Sinn, wenn man was subventioniert, dass es wert ist, dass man es subventioniert. Also, oder bei einer Subvention erwartet man ja auch ein Stück weit immer, dass durch die eigene Subvention ein Stück weit auch was erreicht wird. Jetzt ist halt die Frage, was denkt man, dass da erreicht wird, oder subventioniert man nur der Subvention halber? Nur um was am Leben zu halten, wo vielleicht das Interesse einfach vielleicht auch nicht da ist. Also so schwarz möchte ich jetzt nicht malen, aber.
Aber dann dürftest du keine Oper mehr aufhaben, dann dürftest du kein Theater mehr aufhaben, was ja auch subventioniert wird, alle. Ne? Also wenn du mit der Überlegung müsstest du halt echt viele Sachen zu machen. Du dürftest ja, kein.
Wobei da ja immer noch viele, viele Leute auch hingehen und begeistert da sich die Opern, Arien und so weiter auch anhören, anschauen.
Ja, ich will ja gar nichts zu machen. Oder ein Schwimmbad, wie viel Schwimmbäder müsstest du? Das sind alles, also wenn du alles, was du subventionierst.
Aber da hatten ja, nee, Schwimmbad ist auch wieder ein komplett anderer Fall, weil von Schwimmbädern kann auch die breite Bevölkerung einfach mal profitieren. Also damit schafft man einen Mehrwert für jeden Menschen, der auch mal Interesse hat, ins Schwimmbad zu gehen. Jetzt beim Frauenradsport, wenn man den mit subventionieren würde, damit unterstützt du im Endeffekt die 20 Leute, die da jetzt beschäftigt werden bei dem Rennstall. Oder lass es 40 sein, wenn es sehr, sehr viele sind. Eine Subventionierung sollte, denke ich mal, ja, auf ein größeres Ziel abzielen, als nur eine gewisse Anzahl an Menschen zu sichern.
Ja, aber du würdest ja auch, du gibst ja den Vereinen vor Ort eine Perspektive, dass die ihre Sportlerinnen vielleicht irgendwann mal ein Ziel erreichen können. So geht die Subventionierung ja auch nach unten weiter, ne?
Ja, wobei es spricht ja nichts dagegen, dass der Sport auch weiterhin betrieben werden könnte. Also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht schwarz malen, aber stell dir vor, es gibt einfach kein Interesse an diesem Profi-Radsport der Frauen, sagen wir mal so, dann würde das vielleicht, wie gesagt, ich will nicht schwarz malen, vielleicht wieder in die Richtung Amateur-Radsport zurückgehen. Und dann ist es vielleicht irgendwann mal, vielleicht dann halt auch nur ein Hobby, soweit wird es nicht kommen, natürlich nicht. Aber dann fährt dann halt jedes kleinere Team auf Amateurbasis vielleicht gegeneinander, dann mal am Wochenende, vielleicht gibt es ja nicht mehr diese ganz großen Events, vielleicht einmal im Jahr noch eine Weltmeisterschaft und gut ist, wenn das Interesse nicht da ist und die Geldgeber, die da rein investieren, nicht da ist. Warum künstlich da von außen Geld rein investieren? Also ich glaube, das ist der falsche Ansatz.
Weil man vielleicht davon ausgeht, dass es gerade jetzt im Moment aus verschiedensten Gründen eine Durststrecke ist und deswegen.
Aber wieso sollte das jetzt gerade eine Durststrecke sein? Jetzt gerade, wo es doch eigentlich beim Radsport generell wieder.
Im Frauenradsport vielleicht, weil Identifikationsfiguren.
Gibt es doch aus deutscher Sicht.
Ja, ich, das ist ja jetzt kein rein deutsches Team gewesen. Ich denke da jetzt nicht nur an Deutschland, sondern ich denke da so die gesamte weibliche Radsportszene betreffend, ne? Also vielleicht macht der, dafür kenne ich den Frauenradsport so wenig, ne? Aber vielleicht macht der Frauenradsport im Moment eine Durststrecke durch, die man vielleicht über 1, 2, 3, 4 Jahre auch mit unterstützend einfach mal den unter die Arme greifen muss, bevor Sachen sterben, die sie sich vielleicht über Jahre erkämpft haben. Ne? Also was dieses Jahr auch wieder am Ende der Tour passiert ist, also das Rennen vor dem Rennen sozusagen, das ist ja eine tolle Veranstaltung. Ne? Und das hat jetzt lange gedauert, bis es dazu gekommen ist. Und wenn das jetzt dadurch, dass die Teams sterben, wieder wegfällt, bis das wiederkommen wird, wäre es halt immer etwas wieder aufzubauen, was mal aufgebaut war, ist ja immer schwieriger, als es jetzt am Leben zu erhalten, denke ich.
Ich glaube einfach, dass das Interesse da einfach nicht da ist. Also ich kann mir jetzt nicht ein Radsportteam vorstellen, das jetzt sagt, okay, wir unterhalten da jetzt gerne freiwillig oder dann in dem Fall dann, wenn das Szenario, das du schreibst, eintritt, sogar zwanghaft da noch ein Frauenradteam. Das kann einfach, das kann keine Grundlage sein.
Naja, aber beim Fußball ist es, ich kenne auch, beim Fußball ist zu wenig, aber ist es da nicht auch so, dass im Prinzip die größeren Frauenmannschaften immer irgendwelche Ableger von den Vereinen sind, wo es auch eine Herrenmannschaft gab? Oder jetzt fällt mir ein als...
Nicht unbedingt, also gut, Bayern München hat da jetzt eine Frauenmannschaft vor
allem. Bayern München hat einen Basketballverein aufgemacht aus der Retorte sozusagen, ne? Vor ein paar Jahren, das ja. Ich weiß es nicht, ich sage ja nicht, dass das so die Lösung sein kann, aber ob das, um es vielleicht über einen gewissen Zeitrahmen aufzubauen und einen gewissen Zeitrahmen mal auszuprobieren, ich frage mich immer, warum Sachen erstmal wegwerfen, erstmal ausprobieren, man kann ja Sachen ausprobieren.
Ja, man kann, aber man muss nicht. Und vor
allem, nee, man muss nicht.
Wenn du sagst, okay, so Bayern München beispielsweise, Frauenfußball oder auch Basketball, dann ist das das eigene Interesse. Da hat jetzt nie jemand von außen eingewirkt, hey, mach das so. Das war immer so, dass man gesagt hat, gut, damals noch, glaube ich, so ein bisschen durch Uli Hoeneß da forciert. Ja, eine zweite Sportart wäre wünschenswert. Und klar ist da auch das Ziel, dass die Basketballabteilung sich selber trägt. Ob das aktuell jetzt so der Fall ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Es ist auf keinen Fall so, dass der FC Bayern da seine finanziellen Mittel für die Basketballabteilung da absolut ausschöpft. Klar hat man einen guten Kader, allerdings mit den Mitteln, die der FC Bayern hat, also da dürfte es ja eigentlich grundsätzlich nicht groß ins Gewicht fallen, wenn man mal sagt, okay, man investiert pro Jahr mal 5 Millionen mehr und hat dann halt wirklich das absolute Überteam. Aber das ist prinzipiell, denke ich, langfristig ist da vielleicht sogar ein wirtschaftliches Interesse dahinter, die eine zweite Sportart aufzubauen, vielleicht auf lange Sicht eine Tradition zu entwickeln und da dann auch von profitieren zu können. Aber
absolut, absolut. Guck dir an, so Sachen wie Bayer Leverkusen, welches in den 90ern hier ein relativ von unten relativ schnell hochkommendes Basketballteam, was von Bayer unterstützt wurde, was dann auf internationalem Niveau gespielt hat im Basketball. Ne? Das sind halt so Sachen, die über einen
gewissen... Ja, und das in dem Fall macht das auch Sinn, weil Bayer da Geld investiert hat und das natürlich einen gewissen Werbeeffekt dann natürlich auch hat. Aber dieser Werbeeffekt ist, glaube ich, beim Frauenradsport nicht gegeben. Bei Bayer... Es hat auch bei Bayern nicht immer geklappt. Also bei Bayer Leverkusen, ja, das ist jetzt ein Team, das ganz oben angekommen ist. Nimm Bayer Uerdingen. Bayer Uerdingen gibt es jetzt nicht mehr. Also es klappt auch nicht immer. Und ich glaube, das kann auch nur funktionieren, wenn die Leute, die wirklich investieren, auch davon überzeugt sind und das freiwillig bewusst machen, weil sie davon überzeugt sind und nicht, weil jemand sagt, mach das, weil ihr es machen müsst.
Ja, war ja jetzt alles auch nur so Gedankenanstöße, aber dass die ausgelöst jetzt durch den traurigen, durch diese traurige News. Ich hoffe einfach mal, dass alle diejenigen, die weiter im Profiradsport tätig sein wollen, sei es auch Fahrer, Betreuer oder welcher eben noch immer, irgendwie unterkommen und ihrem Wunschberuf, mein Gott, weiter nachgehen können. Ich glaube, das wünschen wir allen so. Und ja, der Frauenradsport wird sich schon irgendwie fangen. Also da bin ich ganz sicher. Und wenn er vielleicht eine Zeit lang Hilfe braucht, wollen wir hoffen, dass wenn er jetzt am Tropf von irgendjemandem hängt, dieser Tropf auch irgendwann wieder abgeschaltet werden kann.
Nee, also ich gehe davon aus, dass sie schon Nachfolgesponsor finden werden. Und wenn nicht, ja, es ist ja auch kein Beinbruch. Dann geht dann so ein Team auseinander und die Fahrerinnen sind da stark genug, da wird wahrscheinlich größtenteils jeder einen neuen Rennstall finden. Um die deutschen Damen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Die fahren nach wie vor alle drei auf Weltklasse-Niveau. Lisa Brennauer, Weltmeisterin. Mieke Kröger hat jetzt vor kurzem erst den U23-EM-Zeitfahrtitel verteidigt. Also
naja,
da reicht es auch einen Erfolg an den anderen. Ja, Trixi Worak, auch absolut eine Bank, also die sind in jedem Team gern gesehen.
Nächster Punkt auf unserer Liste, das sind so zwei Sachen. Eneco Tour läuft wieder heute mit, war es heute Etappensieg Greipel?
Gestern? Gestern war er noch Vierter. Nicht ganz gereicht mit, da war Viviani Erster. Heute dann Etappensieg André Greipel, ja, hat da noch ein bisschen Anlauf gebraucht nach der Tour und jetzt ist er wieder voll dabei und reiht den nächsten Sieg ein. darf man gespannt sein. Morgen soll es voraussichtlich nochmal eine Sprintankunft geben, da darf man gespannt sein, ob es morgen, oder ich glaube, morgen ist nochmal eine Sprintankunft, vielleicht auch auf der Fitnet, habe ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe das Streckenverlauf nicht komplett im Kopf. Ansonsten, ja, Eneco-Tour immer eine ganz interessante Rundfahrt.
Vielleicht für die, die sie nicht kennen, spielt sich so im luxemburg-belgischen Landstrich ab, muss man sozusagen. War es nicht früher die Tour de Luxemburg auch?
Es war früher die Benelux-Rundfahrt.
Benelux-Rundfahrt, das meine ich doch.
Ja, eine Luxemburg-Rundfahrt gibt es auch, die findet meistens Ende Mai statt.
Ja, ja, das.
Ich glaube, parallel zur letzten Giro-Woche. Ja. Ansonsten ist es wieder eine sehr interessante Rundfahrt, sehr interessante Fahrer da auch am Start. In den vergangenen Jahren war es oftmals sehr actionreich, wenn ich mich da an letztes Jahr erinnere, mit dem Sieg von Tim Wellens. Das war, hat er klasse gemacht, auf der letzten Etappe nochmal alles umgerissen im Gesamtklassement und hat Tom Dumoulin nochmal die Führung in der Gesamtwertung nochmal am letzten Tag abgenommen. Die spannenden Etappen, die kommen jetzt auf jeden Fall erst und ja, bin mal gespannt, wer da ganz vorne am Ende landet. So viel zur Eneco-Tour, also vielleicht reicht es ja für Greipel da nochmal für einen Sieg. Ansonsten noch die Burgos-Rundfahrt, die ist zu Ende gegangen. Gesamtsieger Dani Moreno, der jetzt auch zeigt, okay, er war jetzt zwar bei der Tour de France nicht an der Seite seines, man möchte fast meinen Bruders oder Zwillings Joaquim Rodriguez, aber bei der Vuelta ist dann mit ihm auch wieder zu rechnen. Ja, ansonsten, ja, Mikkel Landa hatte ich bei der Burgos-Rundfahrt eigentlich ein bisschen weiter vorne erwartet. Jetzt bei der Burgos-Rundfahrt war jetzt alternativ jetzt sein Teamkollege Miguel Angel Lopez, der letztes Jahr, meine ich, ich glaube, es war letztes Jahr, die Tour de l'Avenir gewonnen hat und jetzt auch wirklich so langsam immer stärker im Profizirkus da Fuß fasst. Also von dem wird man sicherlich noch einiges hören. Also da ist noch ordentlich was da aus Kolumbien nachrückt.
Aus Kolumbien nachrückt. Das klingt sehr, sehr gefährlich. Das klingt nach irgendwie Drogengeldern. Du hast doch den Sieg von Porzner in Ungarn auf der Liste.
Genau, Manuel Porzner. Der stand ja auch im Mai im vorläufigen Aufgebot von Team Stölting für die Bayern-Rundfahrt. Und ich war da sehr gespannt. Ja, weil ich von einigen schon gehört habe, Mensch, der Junge, der soll sehr schnell sein und soll einiges drauf haben im Sprint. Vielleicht auch die Fähigkeiten, um Phil Bauhaus, der ja das Team Stölting Richtung Team Bora Argon 18 verlassen hat, da so ein bisschen, ja, vielleicht nicht gleich zu ersetzen, aber so früher oder später in einen Fußstapfen zu treten, dass er da das Potenzial dazu hat. Bei der Bayern-Rundfahrt ist er dann leider nicht zum Einsatz gekommen. Ich weiß nicht, woran es lag, aber er hat sich dennoch da auf der Schlussetappe hat er sich zumindest gezeigt und war da im Zielraum gesessen und hat sich da das Finale angeguckt. War auch gar nicht so weit weg von seiner Heimat. Er kommt da wohl aus Ansbach, aus dem Ansbacher Raum und Nürnberg war da jetzt nicht so weit. Hat mich jetzt wirklich gefreut, also in Ungarn schon zwei Etappen gewonnen, fasst er jetzt auch so langsam Fuß. Ja, und Team Stölting, richtig, richtig gute Nachwuchsarbeit, richtig, richtig gutes Scouting auch. Erwischen immer wieder die richtigen Fahrer und sind mittlerweile in Deutschland ja das Nummer 1 Sprungbrett.
Jetzt warst du gerade kurz weg. Bist du wieder da?
Wo war ich denn weg?
Nee, nur der letzte Satz verschwand. Du fadest es so richtig aus. Also so dein letzter Satz. Wurde hinten
genau, ausweise. Also dann sage ich es nochmal, Team Stölting hat sich mittlerweile dann wirklich zum 1A Sprungbrett wirklich in den Profibereich entwickelt, ja.
Ja, schön. Und das finde ich zum Beispiel, wenn man das um diesen Bogen, den wir jetzt über die ganze Sendung irgendwie gespannt haben, dass sowas auch in irgendeiner Form durch Gelder belohnt wird, wie das auch, wo was auch immer herkommen mag, vielleicht auch so ein Ablösesystem entwickeln, ne? Dass wenn jetzt, wenn jemand vom Team Stölting weggekauft wird, dass die Geld dafür bekommen zum Beispiel. Ja, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob sowas...
Ja, ich glaube, das System wäre jetzt im Radsport jetzt... Es ist ja nicht wirklich weggekauft. Da läuft da der Vertrag aus und dann geht's einfach woanders hin. Ich weiß nicht, ob da eine Ablöse so Sinn macht. Vor allem, weil ja auch die ganzen kleineren Teams, die sind sich ja ihrer Rolle absolut bewusst. Die wissen genau, die Fahrer kommen, sind dann 1, 2, vielleicht manchmal 3 Jahre da. Das sind quasi so Teams, die die Fahrer fördern, aufbauen. Und die sind ja dann auch ein Stück weit froh, wenn die Fahrer dann den Sprung in den Profibereich einfach schaffen. Es wäre ja auch Quatsch, wenn man sagt, okay, gut, man hat da jetzt einen Fahrer, der ist 22, der könnte jetzt in die World Tour wechseln, aber man beharrt darauf, dass der jetzt seinen Vertrag, der dann vielleicht noch ein, zwei Jahre geht, da jetzt erfüllen würde.
Ja, aber dass die Teams dafür entschädigt werden in einer gewissen Form, dafür, dass sie diese Ausbildungsarbeit leisten können. Weißt du, das ist ja auch Zeit, das ist ja das Zeit und Geld und Liebe und Energie, die Betreuer da reinstecken, ne? Und dass die in irgendeiner Form dafür von den Teams, wo die Fahrer hingehen, entschädigt werden, das finde ich schon. Es muss ja nur sein, dass sie, das braucht ja noch nicht mal sein, dass der Fahrer darunter in irgendeiner Form leidet, sondern dass man sagt, okay, wenn jetzt jemand vom Team Stölting zum Team Sky wechselt, ja, mal den ganz krassen Schritt, wenn man das so sagen wollen würde. Dass Team Sky vom ersten Jahresgehalt des Fahrers 10% an Team Stölting weitergibt. Ja, das wär ja grundsätzlich für die super Idee. Das wäre grundsätzlich für das Ganze, wo ein neuer Vertrag unterschrieben wird, muss das neue Team x Prozent des Jahresgehaltes an das alte Team abdrücken. Es sei denn, das Team steht höher in der Weltranglistenwertungsgedöns.
Kann ich dir jetzt schon klar sagen, das wird nicht funktionieren.
Nein, wird nicht funktionieren, aber ich will ja nur mal so Denkanstöße.
Da kommst du nämlich dann rechtlich ganz schnell in so Bereiche, wie es im Fußball beispielsweise Mitte der 90er oder Anfang der 90er das Bosman-Urteil einfach war.
Ja, natürlich. Aber ne, vielleicht so als Denkanstoß. Und so sei es nur eine freiwillige Geschichte. Klar, freiwillig macht dann keiner, aber dass man das mal in irgendeine Form bringt. Du kannst ja nicht da bestreiten, dass diese Idee grundsätzlich gar nicht so schlecht wäre, wenn ein Team Stölting dafür entschädigt wird, wenn der Fahrer jetzt zu Sky geht.
Ja, warum entschädigt? Da läuft der Vertrag aus und der Fahrer wechselt. Warum sollte ich ein Team dafür entschädigen, dass der Fahrer den Vertrag aus freiwillig aus seiner Sicht nicht verlängert? Hörst du das?
Ah, der Herr Coxon hat angerufen. Ja, das wird noch umgesetzt, noch heute. Ja, danke, Herr Coxon. Ja, danke. Siehst du? Wird gemacht.
Bist gerade wieder beim IQ, ne?
Nee, es hat hier gerade das Telefon geschellt. Normalerweise versuche ich es auszumachen. Nee, ich will ja nur irgendwie den Kleinen unter die Arme greifen, mein Gott. Du bist so groß, dir braucht man nicht unter die Arme greifen. Also, da komme ich ja noch nicht mal dran.
Ne? Der Gedanke ehrt dich auf jeden Fall, klar. Ob das jetzt so zielführend ist, ich weiß es nicht. Klar, da sollte man generell mal seiner Kreativität einfach mal freien Lauf lassen. Da ist mit Sicherheit sind einige Gedankenspiele möglich oder auch einige, die man jetzt vielleicht für absurd hält und die vielleicht dann doch klappen könnten, aber ich halte es für sehr schwer. Aus dem Chat kommt gerade auch noch die Frage, ja, inwieweit es ist vielleicht sogar sinnvoller wäre, dass so Teams wie Stölting vielleicht nicht so den nächsten Sprung in die nächsthöhere Liga machen oder da einfach drin bleiben, wo sie ja dann auch so viel mehr Geld dann einfach auch nicht bräuchten. Also das ist für mich so ein bisschen so ein Stück weit zweigeteilt, meine Meinung dazu. Ich muss sagen, Team Stölting als Ausbildungsteam absolut Weltklasse, wenn man sich mal überlegt, ein Phil Bauhaus, wie der seinen Weg dort gegangen ist, wie ein Herklotz da einen Weg bis jetzt gegangen ist, wahrscheinlich auch weitergehen wird. Nils Pollet, der jetzt auf dem besten Wege ist, vielleicht auch dadurch, dass er jetzt das Share ist, da den Weg in den Profibereich zu schaffen. Mit Lennart Kemner hat man schon den Nächsten, der sich als Megatalent da ein Stück weit erweist und da vielleicht auch eine ganz, ganz große Zukunft hat. Also was jetzt so diese Ausbildung der Fahrer angeht, da bin ich schon der Meinung, ja klar, da kann der Kontinental-Teambereich auf jeden Fall dazu ausreichen. Auf der anderen Seite, was ich jetzt persönlich schön dran fände, wenn jetzt aufsteigen würden, wäre einfach der Fall oder der Fakt, dass es mir gefallen würde, dann auch mal so dieses Team so gemeinsam wachsen zu sehen. So ein junges deutsches Team mit Fahrern verschiedenster Qualitäten in den verschiedensten Bereichen einfach mal so zusammen zu bleiben und so als deutsches Team so selbst zu wachsen und dann eben nicht so zu sein, wie es jetzt vielleicht Giant Alpecin ist, das jetzt zwar offiziell ein deutsches Team ist, aber das ist quasi eigentlich für mich immer noch ein holländisches Team ist, ohne dass ich jetzt in dem Fall Holland abwerten will. Das könnte jedes andere Land sein, aber Giant Alpecin hat zwar deutsche Fahrer, ist für mich aber jetzt in erster Linie kein deutsches Team. Mhm. Bora Argon 18 versucht gerade in die Richtung deutsches Team wirklich bewusst zu steuern, indem sie mit unter anderem Emanuel Buchmann, Björn Thurau oder dann auch mal mit Dominik Nerz bewusst auf die deutsche Karte setzen. Aber das ist halt eben was anderes, als wenn man jetzt als deutsches Team, ich sage jetzt einfach mal, geboren wird.
Das ist der Unterschied zwischen dem HSV und dem Team Hoffenheim.
Ja, also ich find's einfach sehr sympathisch, diesen Gedanken, weil man dann, wenn es dieses deutsche Team gäbe und die würden jetzt in Liga aufsteigen, die müssten jetzt nicht mit dieser ganz großen Erwartungshaltung einfach starten. Weißt du, die könnten sich ja auch langsam entwickeln. Pro Kontinentalbereich, ich denke, da hätten sie auch vielleicht in einem Jahr die Fahrer, die dann da auch zumindest um Ergebnisse mitfahren könnten, vielleicht auch um Siege. Ich meine, Nils Pollet, Herklotz, Kemner, das sind alles Fahrer, die das Potenzial haben, früher oder später da mal richtig große Siege dann vielleicht auch mal rauszufahren. Und ja, ich fände den Gedanken einfach reizvoll. Jetzt so beim Team Bora, da sieht man ja, was passiert. Also da wird das Team quasi eingedeutscht. Dann wird dann Dominik Nerz von außen dazugeholt. Es wird ein immenser Druck aufgebaut. Ja, von den ganzen Medien auch. Ja, deutsches Team jetzt mit deutschen Gesamtklassementsfahrer. Und ja, man sieht ja, wo das Ganze hinführt. Also Dominik Nerz ist kein schlechter Fahrer. Der hätte auch, wenn er gesund gewesen wäre bei der Tour de France, sicherlich um Platz 15 bis 20 auf jeden Fall mitfahren können. Also es war jetzt nicht außer der Reichweite. Aber sowas reicht dann plötzlich dann auch schon gar nicht mehr. Also da erwartet man ja dann schon mehr, weil teilweise wurde ja auch schon kolportiert, ja, die Erwartungshaltung sagt Top 5 für Dominik Nerz bei der Tour. Das ist Quatsch, das weiß jeder. Aber der Durchschnitts Interessierte weiß es vielleicht eben nicht. Und wenn jetzt so ein junges deutsches Team mit jungen Fahrern da aufsteigen würde und da wird jetzt vielleicht ein Herklotz in 1-2 Jahren bei seiner ersten Tour de France 35. werden, dann würde da keiner was dagegen sagen. Keiner hätte einfach diese Erwartungshaltung, wenn er das nächste Jahr 5 Plätze weiter vorne wäre. Man würde sich einfach freuen und würde nicht diese künstliche Situation schaffen, dass da so eine Erwartungshaltung plötzlich entsteht. Glaube ich. Kann natürlich auch naiv sein.
Unterschreibe ich dir alles so. Also kann ich gar nicht anderes zu sagen, obwohl ich es auch gerne würde. Ne? Warten wir ab. Wer weiß, was passiert.
Ja, also ich bin sehr gespannt. Also ich hatte ja Jochen Hahn im Interview bei der Bayern-Rundfahrt. Er hat ja auch gemeint, ja, im letzten Jahr wurde da einiges so erzählt und ja, und am Ende hat es dann nicht geklappt, deshalb hält man sich da bedeckt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es diese Überlegung in die Pro-Conti-Richtung zu schielen, dass es die nach wie vor gibt. Man braucht da einfach eben nur einen Sponsor, der da bereit ist, das Projekt mitzutragen. Stölding allein wird es nicht können. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Bestellung wirklich im Pro-Conti-Bereich gut aufgehoben wäre. Also die Truppe, die kommen gut miteinander klar, zumindest so wie ich sie erlebt habe, ist das eine eingeschworene Gemeinschaft, da fährt jeder für jeden und das ist, ja, ich möchte jetzt nicht das zu hochheben, aber wie so eine Art Freundeskreis, eine Clique, weil die halt vielleicht jeden Tag schaut, hey, wo geht's vielleicht am nächsten Tag für den oder den hin und man erlebt das alles so als Gemeinschaft und das fände ich einfach schön, wenn man das jetzt ja, wenn man das so beibehält und da mal schaut, wo es für die Truppe insgesamt noch hingehen könnte. Aber es
die brauchen dich einfach.
Nee, ich glaube, mit Jochen Hahn sind die schon sehr, sehr gut verpflegt, was es Leute angeht, die da ein Auge drauf haben. Es deutet sich halt, muss man halt nur sagen, schon auch leider an, ja, wenn jetzt so Nils Pollet da jetzt ein Angebot bekäme von einem World Tour Team. Ja, dann hat dann Team Stölding halt auch keine Argumente zu sagen, ja, Junge, bleib hier. Muss man so ehrlich sagen. Also da kann er nicht nur deutlich mehr verdienen, die Unterstützung ist einfach auch viel größer. Und irgendwann geht es ja dann auch mal auch ums Geld, muss man einfach sagen, beim Team Stölding. Das ist jetzt ein besseres Ausbildungsgehalt, viel mehr ist es nicht. Klar, man erlebt in jungen Jahren relativ viel, kommt rum. ist vielleicht auch schöner, wenn man mit Gleichaltrigen da in einem spaßigen Team fährt, als jetzt vielleicht mit überwiegend anderssprachigen, cremig-guckigen Russen, guckenden Russen da im Kaukasus umherzuradeln. Ich meine, das ist schwarz gemalt.
Ja. Ach, das wird schon alles. Und wir gucken in spätestens 2 Wochen, was bis dahin passiert ist. Vielleicht sieht die Welt dann schon besser aus.
Ja, sicherlich, hoffe ich.
Chris, vielen herzlichen Dank. Ich werde jetzt das alles hier mal schön fertig machen und vorher noch mal gucken, ob meine Tochter nebenan meiner Frau schon die Ohren voll geschrien hat und die schon taub ist. Es war wie immer erfrischend. Ich habe viel gelernt. Ich bedanke mich auch ganz besonders dafür, dass du mir jetzt einfach mal das alles, was ich in den letzten Wochen verpasst habe, aufbereitet hast in dieser kurzen Form und da die Hörer auch noch von hast profitieren lassen. Was will man mehr? Was will man mehr? Ja, spätestens, ich habe es eben gesagt, spätestens in 2 Wochen sprechen wieder. Dann steht auch irgendwie schon bald die Vuelta an. 14 Tage ist der 25. Ich glaube, am 28. geht's los. Das würde ja bedeuten, dass unsere nächste Sendung schon die Vuelta-Vorbereitung wäre, richtig?
Ich weiß es gar nicht, wann sie genau losgeht. Geht die nicht
am 28.
Am 28. am
Freitag. Ja, frag mich doch. Wenn du von Radsport keine Ahnung hast, dann frag mich einfach.
Am 28. bist du sicher? Also
so ungefähr.
Ungefähr. Es war was mit einer 8. Kann natürlich auch sein, dass es auch
der 38. genau. ich bin mir sehr sicher. Ich weiß nur nicht, ob am Freitagabend vielleicht die Präsentation.
Du liegst mal sowas von daneben. Das fängt schon am 22. an.
Ach Quatsch.
Samstag, 22. August.
Aber krass, ne? Wie ich das vertreten habe, weil ich dachte es wirklich. 22.8. Ja, da müssen wir uns jetzt noch schneller verabschieden, ne? Weil da müssen wir jetzt die Vuelta vorbereiten.
Nee, also es wird da mit Sicherheit dann auch wieder eine Vorberichterstattung geben, ja, mit Einschätzen, welche Fahrer sind am Start, ein bisschen auch schauen, ja, welche Etappen finden denn jetzt zu Beginn statt. Und da müssen wir mal gucken, in welchem System wir das Ganze vorstellen. Ob wir es jetzt wieder ähnlich machen wie eigentlich bei der Tour angedacht, immer mal wieder blockweise alle paar Tage mal was Kurzes oder dann auch. Ja, falls mal weniger passiert, dann auch mal längere Blöcke. Ja, und dann bewegen wir uns dann doch, wenn die Vuelta dann losgeht, dann schon langsam Richtung Saisonausklang, Richtung WM. Und ja, wird doch noch ganz schön spannend. Die WM-Strecke aus meiner Sicht bietet so sehr viel. Sehr, sehr abwechslungsreich. Bin ich sehr, sehr gespannt.
Also, wir hören uns nächste Woche mit der Vorschau zur Vuelta und doch eine Woche früher als gedacht. Und entlassen uns euch in einen schönen Tag. Tschüss!
Ciao, ciao.